Beweglichkeit ab 40 Jahren ist häufig eingeschränkt. Man ist steif, man ist nicht mehr so beweglich, hat das ein oder andere Zipperlein vielleicht schon. Und wir sprechen heute über das Thema Beweglichkeit und wie man das optimieren kann, wenn man vielleicht schon 40 Jahre oder älter ist. Dafür haben wir einen der führenden Experten in Deutschland zum Thema Beweglichkeit eingeladen, Dr. Till Sukop. Herzlich willkommen, Till. Danke, dass du zum Interview heute hier bist.
Hallo Tobias, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Lieber Till, vielleicht magst du dich selbst kurz vorstellen. Früher wurdest du immer als der führende Kettlebell-Experte, also Kugelhantel-Experte in Deutschland von den Medien betitelt. Aber du machst ja noch viel, viel mehr. Also vielleicht magst du dich selbst in zwei, drei Sätzen kurz vorstellen.
Ja, gerne. Also ich war einer der Ersten, der das Kettlebell-Training hier wieder bekannter gemacht hat im deutschen Sprachraum. Ich bin auf dem Papier promovierter Sportwissenschaftler, seit knapp 25 Jahren als Fitness- und Gesundheitscoach tätig. Schwerpunkt ist die Verjüngung des Körpers, so bei über 40-Jährigen in der Regel, geht hin bis zu 70, 80 Jahre. Der Schwerpunkt, Großteil meiner Klienten, ist so zwischen 45 und 65. Das heißt, ich zeige denen, wie sie mit geringem Zeitaufwand ihre Beweglichkeit, ihre Fitness, ihre Figur um Jahre bis Jahrzehnte wieder verjüngen können, also jünger werden können, als es dem Geburtsschein entspricht, was die ganze Körperleistung angeht. Also man kann sich tatsächlich biologisch verjüngen und das zeige ich, wie man es auch zu Hause machen kann. Im Fitnessstudio geht es wunderbar, aber auch zu Hause ohne Diät, ohne Verzicht und mit relativ geringem Zeitaufwand.
Wunderbar, da sieht man schon, dass wir eine ähnliche Zielgruppe haben. Wir arbeiten ja auch vor allem mit Menschen über 40, die vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle das erste Zipperlein haben. Du machst das ja sehr gut, auch ohne Geräte für das Training zu Hause. Da sprechen wir später sicherlich nochmal drüber, wie das funktioniert. Jetzt aber ganz kurz, wie kommt es denn überhaupt zu diesen Einschränkungen? Was ist die Hauptursache dafür, dass man mit 40 nicht mehr so beweglich ist? Und was kann man da auch tun, um die Beweglichkeit zurückzuerlangen?
Hauptursache ist ganz klar Bewegungsmangel. Also die Kinder fangen ja nicht nur in der Schule an, wo es früher war, auf Stühlen den ganzen Tag zu sitzen, sondern mittlerweile fängt das schon viel früher an. Es ist der Bewegungsmangel, was der Körper nicht nutzt, lässt er verkümmern. Sprich, er rostet ein und er schränkt seine Beweglichkeit ein. Die Muskeln, die Faszien, alle bindegewebigen Strukturen fangen an, dass sie einfach nicht mehr so beweglich werden. Bewegungsmangel ist die Hauptsache und der führt dann dazu unter anderem zu anderen Punkten, die das Ganze noch verschlimmern, wie in die Atmung. Also eine der Hauptursachen ist die Atmung, unfunktionelle Atemmuster, sprich die meisten atmen in den Brustkorb beim Einatmen, sodass sie teilweise sogar die Schlüsselbeine heben, senken. Das führt zu Stress. Wenn der Körper Stress hat, verspannt er sich. Außerdem haben wir hier dann einfach vermehrt Verspannung im Oberkörperbereich. Also Atmen ist ein ganz wichtiger Punkt. Dehydration ist ein ganz wichtiger Punkt. Die meisten Leute trinken zu wenig. Unsere Faszien müssen mit Wasser durchsuppt, durchflossen sein, damit sie geschmeidig bleiben. Ich kann mich jetzt nicht beweglich trinken. Also ich glaube nicht, dass man jetzt, wenn man in München auf dem Oktoberfest ist, danach viel beweglicher ist. Aber wenn ich mich bewege, sollte ich unbedingt spätestens dann mehr trinken. Insgesamt wird aber empfohlen natürlich, dass man im Idealfall mindestens 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht am Tag trinkt. Das ist ein zweiter wichtiger Punkt. Also Bewegungsmangel sorgt unter anderem dafür, dass sich die Atmung einschränkt. Das wiederum sorgt dafür, dass die Muskelkraft, die Stabilität verschwindet oder nicht verschwindet, die sind ja noch da, die Muskeln, werden nur ein bisschen kleiner, aber die werden schwächer. Rumpfstabilität ist ein ganz wichtiger Faktor. Wenn meine Wirbelsäule, Schulterbereich bis hin zu den Hüften, gerade rund um die Wirbelsäule, wenn ich da nicht mehr so stabil bin, dann schränkt der Körper aus Sicherheitsgründen, weil das stabile Fundament fehlt, die Beweglichkeit an den Armen und Beinen ein. Kann Schulter, Hüftgelenke betreffen bis hin zu Hand- und Fußgelenken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das sind eigentlich die drei Hauptpunkte. Rumpfstabilität sinkt, allgemein Bewegungsmangel, wenn die Gelenke nicht in alle Richtungen benutzt werden, schränken die automatisch auch die Beweglichkeit ein. Die Faszien, die sind nicht mehr so beweglich, die Gelenkkapsel schrumpft zusammen und dann rosten wir ein. Das geht bis zum gewissen Grad, kann man das aber auch wieder rückgängig machen. Wenn ich jetzt Jahrzehnte nichts gemacht habe oder je länger ich nichts gemacht habe, desto mehr können sich auch Muskelgewebe teilweise ersetzt werden durch Kollagengewebe und dann wird es schwieriger. Also je älter ich werde, desto schwieriger wird es. Bis so kritisches Alter, wo ich spätestens anfangen sollte, ist so 60, 65 Jahre. Da kann man noch einiges machen. Natürlich gibt es auch Ältere, die noch sehr, sehr viel erreichen kann und bis zu 90-Jährigen, da konnten wir auch schon viel machen und viel helfen. 80, 90-Jährige, dass sie viel mehr Lebensqualität bekommen haben, dadurch, dass sie sich besser bewegen konnten, wieder mehr Kraft bekommen. Aber das sind die wichtigen Punkte. Bewegungsmangel, mangelnde Rumpfstabilität und Atmung, die eingeschränkte Atmung. Da können wir im Einzelnen gerne noch genauer eingehen.
Ja, schon mal sehr spannend, weil die meisten Leute gehen wahrscheinlich hin und denken direkt an Dehnübungen. Du hast jetzt aber, bevor das Dehntraining an sich dann kommt, über das wir auch noch sprechen werden, hast du Atmung, dann Wasserhaushalt und auch Rumpfstabilität genannt. Das sind ja viele Dinge, die die Leute gar nicht auf dem Schirm haben.
Das sind die wichtigsten drei, die ich machen würde.
Genau. Im Vorgespräch haben wir schon mal eine Übung gemacht, wo man die Atmung auch, also einmal die Beweglichkeit testet und dann auch mit der Atmung die Beweglichkeit dann verbessern kann. Magst du das noch mal kurz anleiten?
Ja, das ist eine schöne Übung, weil dann viele sofort merken. Außerdem, viele, die das hier sehen oder hören, die sitzen wahrscheinlich wieder. Deswegen, alle, die Lust haben, eine kleine Übung zu machen, gerne einmal aufstehen, die Füße zusammenschließen. Am besten noch irgendeine Markierung. Kann ein Kugelschreiber sein, den ich mir vor die Zehenspitzen lege, dass ich weiß, wo ich gestanden habe, weil wir gleich den Punkt wiederfinden müssen. Entweder stehen bleiben, im Idealfall noch eine kleine Markierung, Radiergummi, Kugelschreiber, irgendwas vor die Füße legen, ansonsten merken, wo ich stehe. Dann die Hände zusammennehmen oder man kann so Pistolengriff machen, aber ist egal. Nach vorne die Arme halten. Die Knie sind gestreckt, Füße berühren sich und dann drehe ich mich so weit es geht in eine Richtung nach hinten und merke mir an der Endposition den Punkt, auf den meine Hände zeigen. Das Ganze mache ich bei gestreckten Beinen in die andere Richtung. Kann auch sein, dass eine Richtung nicht so weit geht wie die andere. Im Zweifel würde ich das noch ein zweites Mal machen. Nochmal und nochmal, weil hinter mir gleich einige sagen werden, ja, war ja den Effekt von der Übung. Nein, war es nicht. Jetzt würden wir uns auf die gute, entspannte Atmung konzentrieren. Im Idealfall, am einfachsten ist im Liegen, Bauch- oder Rückenlage. Man kann es im Sitzen machen, im Stand auch. Ist dann nur nicht ganz so deutlich, aber funktioniert genauso. Ich zeige es jetzt einfach mal im Stand. Deswegen die Markierung. Also, wer sich jetzt hinlegen möchte, der geht dann wieder in die Markierung. Ich nehme eine Hand auf das Brustbein und die andere Hand auf den Bauch. Ich zeige es mal von der Seite. Die meisten Menschen atmen in den Brustkorb so. Das heißt, beim Atmen bewegt sich die obere Hand. Die obere Hand sollte sich jetzt möglichst gar nicht bewegen, nur die untere. Das heißt, ich atme ausschließlich durch die Nase in den Bauch ein, durch die Nase einatmen. Der Bauch geht leicht nach vorne. Im Sitzen ist das eindrücklicher. Beim Einatmen, beim Ausatmen geht der Bauch zurück. Die obere Hand sollte sich gar nicht bewegen. Ich atme entspannt tief in den Bauch und wieder aus. Ich schlage einfach mal vor, 10 Atemzüge, ganz entspannt, jeder im eigenen Tempo. Durch die Einatmung der Nase senkt sich das Zwerchfell ab, die Organe schieben den Bauch nach vorne und das sorgt unter anderem für Entspannung. Also auch wunderbar, Stress sorgt auch für Verspannung. Viele Leute sind gestresst, einfach weiter atmen. Ich erzähle in der Zeit ein bisschen was. Eine einfache Frage für den Alltag könnte immer sein, um festzustellen, bin ich gestresst, ist, kann ich gerade meine Schultern runterziehen. Also wenn ich aktiv die Schultern runterziehen kann, habe ich eine angespannte Haltung. Im Idealfall hängen die Schultern locker und viele sind im Alltag am Schreibtisch mit angespanntem Schulter-Nackenbereich und das sorgt natürlich auch für Verspannung, für Nackenbeschwerden etc. Und wenn ich zwischendurch immer mal wieder 1, 2 Minuten eine Bauchatmung mache, so wie Raucher eine Raucherpause sich nehmen, kann man sich selber eine Atempause an frischer Luft nehmen, kann man den Stress sehr schön senken und besser damit umgehen. So, ich lasse das normalerweise die Leute in meinen Seminaren oder auch bei Tests eine Minute lang etwa durchführen. Ich denke, wir probieren das jetzt mal so aus. Einfach wieder an den gleichen Punkt stellen, falls ihr nicht stehen geblieben seid. Knie strecken, Füße zusammen, Hände zusammen und jetzt einfach mal schauen. Nach links und nach rechts komme ich weiter. Es kann sein, dass ich weiterkomme. Es kann sein, dass ich genauso weit komme. Es kann sein, dass ich eingeschränkt bin. Wenn ich weiterkomme, und meine Erfahrung ist, dass etwa ja, mindestens 80% derjenigen, die die Übung machen, die kommen weiter, dann ist das schon mal eine gute Übung, um beweglicher zu sein. Das war die kleine
Sehr gut.
Aha-Moment-Übung für viele, um zu zeigen, wie wichtig die Atmung ist. Wenn es nicht geklappt hat, vielleicht war es jetzt nicht die richtige Situation, vielleicht saß jemand unterwegs oder ähnliches, dann einfach mal ein bisschen länger, vielleicht mal eine Minute entspannt atmen, dann nochmal testen. Bei den meisten funktioniert es. Und wenn nicht, ist das nicht die Herangehensweise, vielleicht nicht die Nummer-1-Übung, um die Beweglichkeit zu verbessern.
Hast du denn vielleicht noch so ein paar Tests, die man einfach zu Hause machen kann, um überhaupt zu schauen, wie ist denn meine Beweglichkeit? Habe ich Einschränkungen in den Hauptbewegungsmustern? Also einfache Tests für Beweglichkeit?
Die dahinterstehende Frage ist, brauche ich den ganzen Unsinn überhaupt?
Sozusagen, genau.
ja, der erste Test ist, ob ich das brauche oder nicht. Ich stelle mir in Gedanken vor, wie bewegen sich meine Eltern und meine Großeltern, ganz egal, ob die noch leben oder nicht. Welche Körperform haben sie? Wie bewegen die sich? Ein ganz wichtiger Test, eine gute Beweglichkeit habe ich, wenn ich leicht, beschwerdefrei mich zu Boden begeben kann, sagen wir auf den Boden legen und wieder aufstehen kann. Oder ins Auto steigen, aussteigen. So, wenn ich jetzt überlege, wie gut kommen meine Eltern oder meine Großeltern, oder kamen sie ins Auto und wieder raus? Oder kamen die auf den Boden und wieder raus? Je schlechter die Haltung war und je schwieriger, je größer die Probleme dabei, desto dringender habe ich das nötig, weil ich ja diese Genetik in mir trage von denen. Jetzt kann ich natürlich durch einen anderen Lebensstil, durch andere Umweltfaktoren das alles ändern, aber Grundvoraussetzungen sind schon mal gegeben, dass ich auch so ändere. Ansonsten, wir hatten im Vorfeld gesprochen, im Fitnessstudio macht Screenings, gibt es funktionelle Bewegungsscreening, ich mache verschiedene Übungen im Einzelfall. Aber wenn jetzt jemand zu Hause gucken will, simple Übungen, ich mache dann auf jeden Fall immer drei. Ich stehe mit wieder Füße geschlossen, gestreckte Knie und gucke mit der Rumpfvorbeuge, wie weit komme ich mit den Fingern Richtung Boden. Und dann merke ich mir die Position. Man kann auch, ein zweiter Mensch kann noch ein Lineal dran halten oder gucken, Zollstock. Im Idealfall sollte ich mit den Fingerspitzen an die Fußspitzen, also an die Zehenspitzen kommen, noch besser bis zum Boden. Oder vielleicht sogar mit der flachen Hand, also minimal Finger bis zu den Fußspitzen, besser bis zum Boden. So, wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich in der Beweglichkeit schon eingeschränkt, was verschiedenste Ursachen haben kann, da können wir gleich noch drauf eingehen. Dann in der gleichen Position, beziehungsweise würde ich mich vielleicht mal die Füße etwas auseinanderstellen und in die tiefe Hocke gehen. Wie tief kann ich in die Hocke gehen, ohne umzufallen, ohne mich abzustützen und ohne, dass die Fersen sich anheben. Die Fersen sollen am Boden bleiben. Also Fersen am Boden bleiben, so als ob ich mich im Wald erleichtern möchte. Fersen am Boden bleiben, in die Hocke gehen, komme ich da gut runter, kann ich mich gut halten oder nicht. Wenn nicht, bin ich da auch schon sehr eingeschränkt. Und dritte Variante, die ich immer mache, Oberkörper-Schulterbereich. Ich nehme die Füße geschlossen, stelle mich an die Wand, Fersen an die Wand, kann auch eine Tür sein, Fersen an die Wand, Po an die Wand, Rücken an die Wand, Kopf an die Wand und dann bei gestreckten Armen, so muss ich zeigen, weil ich hier mein Kabel habe, die gestreckten Arme hebe ich langsam nach vorne oben an. Im Idealfall komme ich mit den gestreckten Ellenbogen mindestens bis auf Ohrhöhe, beziehungsweise so, dass oben der Daumen dann die Wand berührt. So, wenn ich das schaffe, ohne in der Lendenwirbelsäule stark ins Hohlkreuz zu gehen, dann habe ich im Oberkörper auch schon eine ausreichende Beweglichkeit. Wenn ich damit Schwierigkeiten habe, bin ich in der Wirklichkeit auch schon deutlich eingeschränkt. Manche machen noch die U-Halte. Also das geht auch, dass man die Arme in, so zeige ich es mal einseitig, in U-Position bringt und sich da schaut, wie leicht geht das, kommt die Hand noch an die Wand. Aber die drei Übungen sind schon sehr, sehr gut, um mal grob abzuschätzen, wie ist es um meine Beweglichkeit bestellt. Wobei die meisten Leute, die wissen, schon, wo es schwierig ist beim Anziehen, beim Schuhbinden oder bei Alltagsbewegung. Beim Rückwärtsparken brauche ich einen Spiegel, da kann ich noch mich aus dem Kopf nach hinten umdrehen. Also da wissen die meisten schon, wo sie eingeschränkt sind, aber hier hat man ein paar messbare Screenings oder Tests, wo man schauen kann, schnell verbessert sich was oder nicht.
Wie gehst du also, wenn du da starke Einschränkungen in diesen Bewegungsmustern dann siehst, die ja alltägliche Bewegungsmuster sind, wie gehst du dann vor, um diese Bewegungsmuster zu verbessern?
Ja, ich habe folgende Reihenfolge. Als erstes schaue ich, ob ich über die Atmung was verbessern kann. Also ich lasse die Leute eine Minute etwa liegen oder lasse die 10 tiefe Atemzüge machen durch die Nase und schaue, ob sich was verbessert. Wenn ja, bauen wir auf jeden Fall bewusstes, entspanntes Atmen mit ins Training ein. Zum Beispiel erstmal 2 Minuten Bauchatmung am Anfang oder im Tagesverlauf. Also man kann immer mal wieder diese kleinen Atempausen machen, die kleinen Ruheoasen zwischendurch, so nenne ich sie. Ansonsten ohne extra Zeitaufwand abends vorm Einschlafen. Man liegt im Bett, einfach versuchen 5 Minuten durch die Nase in den Bauch zu atmen. Wenn man das regelmäßig macht, stellt sich der Körper wieder um und passt sich an. Wenn man dabei einschläft, ist nicht schlimm, man liegt ja eh. Beim Training würde ich bei der Atmung grundsätzlich darauf achten, dass ich ausschließlich durch die Nase einatme. Die meisten atmen durch den Mund ein und gerade wenn man so im Fitnessstudio in die Freihandelecke kommt, was man da uns mal die Augen schließt, es hört sich häufig an wie im Zoo, geächtzt, gestöhnt, eingeatmet, Gesicht verzerrt. Das ist alles und alles Alarmsignale. Der Körper kommt in den Panikmodus und verspannt sich und erzeugt sehr viel Stress. Das verkürzt das Leben, auch wenn ich trainiere, um Jahre. Das haben die Untersuchungen gezeigt. Ausschließlich beim Training durch die Nase einatmen. Ob ich durch den Mund ausatme oder nicht, ist erstmal nicht so entscheidend. Und je anstrengender etwas ist, desto schneller muss ich atmen. Also, was nehmen wir mal als Beispiel, Hampelmann oder so Seilwellen kennen vielleicht einige, dass man da entsprechend schneller atmet. Oder Liegestütze, Klimmzüge, die letzten Wiederholungen, das ist ja eine recht große Bewegung, werden so langsam, dass man da gar nicht mehr gleichmäßig atmen kann. Ihr schafft sofort 1 bis 2 Wiederholungen jeweils mehr, wenn ihr nicht macht, sondern so atmet. Also, ausschließlich durch die Nase einatmen. Wann immer ich mich dabei erwische, durch den Mund einzuatmen, würde ich die Übung stoppen, wieder den Atem beruhigen und dann nochmal neu starten. Das ist eine Umgewöhnung, die dauert 1 bis 2 Wochen in der Regel, maximal 4 Wochen. In der Zeit wird die Leistung erstmal ein bisschen sinken, weil man nicht so viele Wiederholungen schafft und sich auf die Atmung konzentriert. Aber es lohnt sich, denn danach wird die Leistung steigen, über das vorherige Maß hinaus, und die Regenerationszeit wird sich verbessern und ich habe weniger Stressausschüttung. Wir sind ja unter anderem beim Training, weil wir Stress abbauen wollen und den Körper nicht zusätzlich stressen wollen. Das geht über die Atmung sehr gut. Also, das Erste, was ich machen würde, ist Atmung testen. Und das Zweite, was ich machen würde bei der Beweglichkeit, nicht dehnen, wie es die meisten Menschen machen, sondern Rumpfstabilität mit hinzunehmen. Das heißt, die Körperkern rund um die Wirbelsäule, gerade Lendenwirbelsäulenbereich, stärken, stabilisieren durch diverse Übungen. Das lässt automatisch mehr Beweglichkeit zu in den anderen Gelenken, Schultergelenke, Hüftgelenke, Handgelenke, Fußgelenke. Das ist ganz entscheidend, das ist häufig viel wichtiger. Wie viele kennen das? Die kommen mit den Fingern nicht zum Boden in der Rumpfvorbeuge und dehnen und dehnen und dehnen in allen Varianten. Dann ist mal kurzfristig ein bisschen besser, aber langfristig tut sich eigentlich nichts. Das ist sehr frustrierend und reine Zeitverschwendung. Es gibt doch viele andere Varianten oder Ursachen, warum der Körper da nicht runterkommt. Häufig ist es Thema Rumpfstabilität. Also das Erste ist Atmung, Zweites Rumpfstabilität und dann komme ich in den Bereich, wo ich, also von der Priorität her, häufig mache ich alles zusammen, um noch bessere Effekte zu erzielen, aber dann fange ich an mit aktiven Mobilisationsübungen, wo ich die Gelenke bewusst durch den größtmöglichen Bewegungsspielraum bewege, denn die Kapseln schrumpfen, wenn ich die Schulter nur in eine Richtung bewege. Wir sehen das an den Läufern. Langstreckenläufer, die haben sehr viel Bewegung im Alltag, laufen zig Kilometer in der Woche teilweise, aber sind stocksteif, weil die nur ein kleines Bewegungsausmaß haben. Also wenn ich am Schreibtisch arbeite, kriege ich mehr Beweglichkeit als ein Läufer, der 20, 30, 40, 50 Kilometer läuft, weil ich mal aufstehen muss, mal unterm Schreibtisch, da steht mein Drucker, oder mal einen Ordner hervorholen muss. Das ist schon eine ganz andere Sache. Viel Bewegung, aktiv, und dann aber auch Faszientechniken mit Faszienrollen, mit Faszienwellen, Trägerpunktbehandlungen, Stretching, das gehört dann entsprechend auch dazu. Neurozentriertes Training wäre bei mir an 4. Stelle, sprich das Nervensystem. Das steuert ja letztendlich alles im Körper. Also wenn wir es runterbrechen, ist unser Körper eigentlich nur ein elektrisches System, eine Energiewolke mit einer höheren Dichte. Und wenn wir das Gehirn, das Nervensystem bearbeiten, dann erreichen wir recht schnelle Dinge. Das ist ein bisschen komplizierter, das muss man erlernen, aber auch da fangen die meisten an mit Atemübungen. Als Nächstes sind Augenbewegungen spezielle und dann kommen weitere Dinge, Gleichgewichtsübungen, koordinative Übungen und. Und damit kann man auch schon deutlich die Beweglichkeit in vielen Fällen verbessern, Schmerzen reduzieren. Das ist Punkt 4 und Punkt 5. Für die, die dafür offen sind, man muss es nicht glauben, aber es funktioniert trotzdem, wenn man sich dafür öffnet, sind energetische Behandlungen, sprich spezielle Energien, Heilenergien durch den Körper des anderen durchleiten. Ich vermeide gern das Wort Geistheilung, weil es das viele sich abschrecken, aber letztendlich ist es das bewusst. Manche kann eigentlich jeder, wir haben es nur verlernt, man kann es aber auch wieder lernen. Einige haben eine höhere Begabung, dass man bewusst Energien durch den Körper des anderen leitet. Auch damit konnte ich innerhalb von Minuten bei Menschen, die teilweise 7 Jahre Schmerzen hatten, die Beweglichkeit verbessern und Schmerzen reduzieren. Auch das ist möglich. Aber für den Durchschnittsmenschen nochmal Atmung, Rumpfstabilität, Aktivmobilisation und Dehnung mit Faszientechniken, wo ich die Faszien durch Trägerpunkte oder Rollen entsprechend entspanne. Wenn ich mich bewege, trinke ich natürlich dann auch noch.
Genau, also wirklich, wirklich spannend. Ich weiß, dass aus den Fortbildungen, die meine Trainer oder ich auch teilweise in deiner Akademie gemacht haben, dass du gerne die Sachen kombinierst, also was Atmung, Beweglichkeit und Stabilität im Rumpf angeht. Und wir selbst arbeiten auch mit Kettlebells hier zum Beispiel. Ich erinnere mich an eine Übung, die nennen wir den Heiligenschein, den Halo mit einer Kettlebell. Die machen wir auch bei Leuten, die vielleicht schon 70 Jahre alt sind, 75 Jahre. Magst du kurz anreißen, was da der Effekt ist, wie sowas funktioniert?
Das ist eine sehr gute Übung. Man hat eine Kettlebell, hält sie mit dem Boden nach oben, also die Unterseite, die Standfläche zeigt nach oben, und hält den Griff an den Seitenhörnern, so heißt es vom Griff, und dann bringt man sie über die eine Schulter dicht hinter den Kopf, tief in den Kopf nach hinten, auf die andere Seite nach vorne. Ich habe einmal eine Mobilisation im ganzen Schultergürtel, die Brustwirbelsäule, die bei vielen Menschen sehr steif geworden ist, wird mobilisiert, und wir haben den großen Vorteil, dass wir den Rumpf dabei mit aktiviert haben. Also das Ziel ist dabei, dass wir nur die Kugel um uns herum bewegen, nicht den Kopf um die Kugel oder den Körper noch mit bewegen, sondern der soll steif und stabil sein. Da schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe. Die Wissenschaft und die Praxis haben gezeigt, aktiv-dynamische Mobilisationsübungen, wo ich meine Gelenke durch alle Richtungen bewege, oder zum möglichst großen Gelenkbereich, sind effektiver. Also mein Schwerpunkt ist effizientes Training, so gering wie möglich sollte der Zeitaufwand sein und dann so viele Effekte wie möglich. Weil die meisten Menschen, die wollen nicht zum Sportler mutieren, die wissen aber, Bewegung ist wichtig und gehört in den Alltag rein und wollen es einfach kurz und knackig haben. Und wenn wir da verschiedene Sachen kombinieren, können wir einzelne Übungen pimpen und haben bei gleichem Zeitaufwand sofort mehr Effekte und schnellere Effekte bei jeder einzelnen Wiederholung. Und das ist eine von diesen Übungen. Ich kann den Oberkörper beweglicher machen. Dadurch, dass ich das Gewicht habe, habe ich aktiv den Rumpf angespannt. Und das wollte ich eigentlich sagen, wenn ich Mobilisationsübungen mache und gleichzeitig den Rumpf anspanne durch diverse Techniken, habe ich bessere Effekte. Simples Beispiel für den Alltag, wo man ganz klar vorher, nachher, bei den meisten Fällen sehen kann, was die Aktivierung des Rumpfes ausmacht. Es würde jetzt zu weit führen, bei sämtlichen Übungen Beispiele zu geben. Ich gebe ein grundlegendes Beispiel. Viele Leute kommen nicht mehr in die tiefe Hocke. Nicht gut runter oder haben Schmerzen oder die Fersen heben sich ab. Oder der Oberkörper geht ganz weit nach vorne. Wenn wir jetzt einen Rucksack nehmen, so einen Tagesrucksack, im simpelsten Fall irgendeinen Jute-Einkaufsbeutel und da mit Kunststoffwasserflaschen oder Büchern, sagen wir so 4 bis 5 Kilo reinlegen. Wenn wir dann die Taschenmaterial fassen, also außen das Taschenmaterial, den kleinen Tagesrucksack greifen, der wiegt insgesamt jetzt 4 bis 5 Kilo. Ich halte meine Hände, ich muss ein bisschen tiefer machen, die Kamera, ich halte meine Hände auf Bauchnabelhöhe und zerreiße das Taschenmaterial. Also einmal dadurch, dass ich es halte, ist mein Rumpf schon aktiver. Das heißt, der Körper lässt mehr Beweglichkeit zu. Wenn ich jetzt noch aktiv das Taschenmaterial außen fasse und zerreiße, nicht mit den Ellenbogen nach außen, sondern entsprechend die Hände nach außen auf Bauchnabel zerreiße, dann baue ich unter anderem gleich den breiten Rückenmuskel noch mehr ein. Der ist funktionell mit den Hüften verbunden. Der sorgt reflektorisch für eine höhere Rumpfstabilität. Und wenn ich jetzt in die Hocke gehe, eine Kniebeuge mache, dabei zerreiße und während ich runtergehe, die Arme, meine Kamera reicht nicht aus, nach vorne strecke, soweit ich das vom Hebel halten kann. Also auf Bauchnabel, kleines Gewicht. Eine Kettlebell geht nicht oder funktioniert nicht gut, der Griff ist zu eng. Deswegen Tagesrucksack muss ein bisschen breiter gegriffen werden, dann funktioniert das besser. Jutebeutel, Tagesrucksack. Beim Runtergehen zerreißen und nach vorne gehen, immer noch zerreißen, zerreißen, zerreißen und beim Hochgehen ziehe ich es wieder zum Bauchnabel ran. Wenn ich einmal die Hocke ohne Gewicht mache, also ohne dieses Zerreißen und ohne Gewicht und dann mit, werden die meisten feststellen, es ist trotz des leichten Gewichts erstaunlich anstrengend, aber sie kommen leichter oder tiefer runter und in vielen Fällen schmerzfrei. Das ist die beste und effektivste Methode, die ich kenne, um Menschen schnell eine gute Kniebeugentechnik beizubringen, die Kniebeugentechnik zu verbessern oder schmerzfrei über das ganze Bewegungsausmaß runterzugehen. Also da merken die meisten, dass sie über die erhöhte Rumpfaktivierung besser in die Mobilisation kommen. Am besten geht das mit so mit Sand gefüllten Taschen, Sandbags nennen die sich. Aber da die nicht jeder hat, war das jetzt ein Beispiel, wie es auch mit dem Rucksack machen kann. Also das unbedingt mal ausprobieren. Und dann haben wir schon ein super Beispiel, Vorher-Nachher-Effekt. Mobilisationsübungen am besten nicht isoliert, sondern immer mit Rumpfaktivierung. Und da gibt es verschiedene Übungen, die ich dann dazu zwingen. Und dann haben wir Zeit gespart.
Ich habe noch zwei Fragen, die jetzt noch gut passen. Also bevor wir gleich darüber sprechen, wie man denn überhaupt da einen Schuh draus macht, dass man diese ganzen Übungen, die du jetzt hier anleitest, die super wertvoll sind, dass man die auch in seinen Alltag integrieren kann, möchte ich fragen, wie das ist, wenn jemand in der Beweglichkeit stark eingeschränkt ist, aber auch Schmerzen hat. Also wie ist das in dem, weil die Leute, die über 40 sind, die haben vielleicht dann auch schon mit dem Rückenschmerzen zu tun, die haben Knieschmerzen. Also wie weit kann man da trotzdem die Beweglichkeit optimieren und vielleicht sogar dadurch die Schmerzen reduzieren?
Ganz wichtige Frage. Also zum einen sehr alltagsnah, sehr praxistauglich. Ich arbeite mit einer Schmerzskala. Schmerzskala von 0 bis 10. 0 ist schmerzfrei, 1 ist minimaler Schmerz, 10 ist der schlimmste Schmerz, den ich mir vorstellen kann oder den ich je verspürt habe. Im Training, in der Bewegung, sollte ich maximal bis zu einem Wert von 4 gehen. Und damit haben wir, wenn das als Faustform benutzt wird, da haben wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht, so als, weil viele unsicher sind. So maximal bis 4, so 3, 4 rum, drüber nicht gehen. Das heißt, vom Bewegungsausmaß einschränken. Teilweise liegen die Schmerzen können ja verschiedenste Ursachen haben, können auch daran liegen, dass die motorische Kontrolle nicht ganz stimmt. Wissenschaftliches Wort, letztendlich das Gelenk wird nicht so stabilisiert oder geführt, wie es sollte. Und da gibt es auch spezielle Übungen, die das optimieren. Ansonsten, es kann eine Techniksache sein, Beispiel Kniebeugen, wenn die Knie wehtun, viele machen keine Kniebeugen, sondern die machen irgendwas, Knie kollabieren. Mit der Übung, die ich eben gezeigt habe, hatte ich schon viele, die sofort von ihm auf jetzt schmerzfrei runterkam. Oder so ein Miniband, so ein Gummiring um die Knie binden, Knie aktiv auseinanderdrücken. Da haben schon viele keine Beschwerden. Ansonsten, ich gehe nur bis zum Punkt von 4 und mache dann die Übung so, wie es geht. Und arbeite dann drumrum, mache, was ich machen kann. Und gucke natürlich, wo dann im Idealfall, wenn ich dazu qualifiziert bin, wo die Schmerzursache liegt. In der Regel ist es so, die Ursache liegt selten da, wo es weh tut, außer ich habe jetzt tatsächlich eine Verletzung, aber durch einen Unfall. Ansonsten, wenn Muskeln schmerzen ist die oder krampfen, ist die Ursache häufig bei einem anderen Muskel, der die Hauptaufgabe nicht erfüllt. Ganz einfaches Beispiel, die meisten Leute sind nicht so beweglich, unter anderem nicht nur, weil der Rumpf instabil ist, sondern weil die Gesäßmuskeln arbeiten nicht mehr richtig, die können nicht mehr richtig aktiviert werden. Einer unserer größten Muskeln im Körper arbeitet nicht mehr richtig, Hüftstreckung, Hüftkontrolle, Beckenaufrichtung. Und wenn der nicht mehr richtig arbeitet, müssen andere Muskeln die Aufgabe übernehmen. Das machen unter anderem die unteren Rückenmuskeln, die dann vermehrt verspannen oder wehtun, oder die Oberschenkelrückseite, die schneller krampft. Also wenn ein Muskel wehtut, ist ein anderer Muskel häufig die Ursache, der seine Aufgabe nicht so richtig erfüllt, weil er inaktiv ist oder gehemmt ist. Und bei Gelenken ist häufig auch 1, 2, 3 Etagen höher oder tiefer. Also Schulterschmerzen haben ganz viel, oder eine eingeschränkte Schulterfunktion hat ganz viel mit dem schwachen Rumpf zu tun, teilweise auch mit der anderen Hüfte. Da müsste man immer größer und ganzheitlicher denken. Also, wenn jemand Schmerz hat, maximal bis 4 gehen. Eventuell andere Übungsvarianten suchen, die schmerzfrei sind. Gute Trainer machen vorher entsprechend Screening-Übungen und wissen dann, in den meisten Fällen schon, welche Übungen sie überhaupt machen sollten oder nicht. Also wenn ich einen ganz schwachen Rumpf habe, würde ich nicht am langen Hebel über Kopf arbeiten als Beispiel. Da kriegt man schon eine ganze Menge raus und es gibt, eigentlich findet man immer Alternativübungen oder Dinge, die man drumherum trainieren kann, damit sich der Bereich dann verbessert.
Super spannend und da kommen wir, glaube ich, schon so einen Schritt weit zur Lösung. Also wir sind natürlich auch mit den Konzepten, die du ansprichst, Lösungsanbieter, aber halt nur an den Standorten Aachen und Wegberg. In der Hoffnung, dass dieses Video jetzt Menschen deutschlandweit erreicht, wie würde man denn jetzt vorgehen? Wie kann man denn jetzt all die tollen Übungen, die du angedeutet hast, sich vielleicht nochmal anschauen? Gibt es da Programme für? Wie hilfst du den Menschen dort?
Das Internet ist voll von Informationen, guten oder schlechten. Man weiß immer nicht, was hilft mir jetzt wirklich und was nicht. Und man muss selber dann sehr viel Zeit aufwenden, um das Ganze umzusetzen. Wegberg Aachen wäre eine Variante, wer da in der Gegend wohnt, natürlich vorbeikommen. Ansonsten, für die, die jetzt gar nicht wissen, wie sie anfangen sollen, was sie machen können, habe ich Online-Angebote, wie man das zu Hause oder im Fitnessstudio, je nachdem, wo man am liebsten trainiert, dann entsprechend auch umsetzen kann. Da fallen mir zwei Sachen ein. Das eine ist, ich habe ein Beweglichkeitsseminar. Da geht es hauptsächlich um Stabilität und aktiv-dynamische Beweglichkeit. Habe ich mal abgefilmt, zusammengeschnitten, sodass man da die wesentlichen Punkte sich selber aneignen kann, also ein komplettes beweglichkeitsförderndes Seminar, wo der ganze Körper durchgegangen wird, je nach Gelenkbereichen. Auch Screenings sind dabei, die wir angesprochen haben. Und dann kann man gucken, was weiß ich, meine Sprunggelenke, meine Hüftgelenke, meine Brustwirbelsäule ist nicht so beweglich, was kann ich da für Übungen machen? Und auch in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, sodass man jeden abholt. Wer jetzt gar nicht so ein ganzes Seminar haben möchte und sich dann selber alles erarbeiten möchte, also der wird dann auch erklärt, wie stelle ich mir daraus ein Programm. Für die, die eine Abkürzung haben wollen, habe ich auch einen Online-Kurs, der nennt sich Mobility Warm-Ups. Letztendlich sind das 10- bis 15-minütige Beweglichkeitsprogramme, Gymnastikprogramme, die kann man zwischendurch einbauen. Also in 10, 15 Minuten, je nachdem, wie lang das Programm ist oder wie schnell man sich bewegen kann, haben wir da sämtliche Übungen, die den Körper in alle Richtungen beweglicher machen, die ihn stabiler machen, die Koordination verbessern, wo man sich danach in der Regel leichter und besser bewegen kann. Das ist da schon fertig drin. 52 Programme. Wir haben die, ich hatte knapp 10 Jahre lang eine Trainingshalle in Köln. Da haben wir die als Aufwärmprogramme genutzt. Wir haben eins dieser Programme tatsächlich 2 Monate laufen lassen, damit die Leute sich nicht ständig umstellen und dann haben wir gewechselt. Aber selbst wenn man eine Woche lang nur ein Programm macht, dann hätten wir 52, dann seid ihr ein ganzes Jahr versorgt. Rechnet das mal 8, dann wisst ihr, wie lange man damit auskommt. Also wer sich nicht selber was suchen will und trotzdem ein bisschen Abwechslung haben will, der hat da 52 fertige Programme, die haben wir durchgeführt, die haben sich bewährt. Ich setze teilweise immer noch ins Aufwärmen ein oder in meinen eigenen Beweglichkeitseinheiten. Und jede Übung wird auch mit Videoanleitung erklärt in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, sodass sich da jeder gut einordnen kann. Also wenn das was ist, schlage ich Folgendes vor. Für die, die es so lange jetzt ausgehalten haben, die sollen hier zuzuhören, die sollen auch belohnt werden. Wir stellen am besten den Link zu den Programmen hier unter das Video und als kleines Geschenk obendrauf oder als Anreiz ins Tun zu kommen, wenn jemand sagt, jetzt müsste ich aber doch mal was tun und jetzt habe ich eine konkrete Anleitung, jetzt gibt es keine Ausredung mehr, schlage ich vor, legen noch einen Rabattcode daneben, mit dem gibt es 20% Rabatt. Also ein Online-Kurs, wie man sich selber online aneignen kann, entweder diese 52 fertigen Programme oder die Erklärung, wie man sich sowas selber erstellen kann für den ganzen Körper mit individuellen Schwerpunkten in Seminarform. Gibt es für jeden einen Rabattcode und dann gibt es 20% Rabatt, wenn man das möchte. Ist nur ein Angebot, um schnell helfen zu können.
Ja, wunderbar. Da mag ich nochmal einhaken, weil ich kenne diese Mobility Warm-Ups. Wir haben das selbst vor, ich glaube, das ist schon auch einige Jahre am Markt. Ich glaube, vor 1-2 Jahren haben wir uns das erworben, nutzen das selbst in den Trainings, in Kursen teilweise. Und das sind super wertvolle Übungen. Und ich finde es auch super, dass du jetzt hier den Leuten, die vielleicht auch diese Tests gemacht haben, diese drei, und dann auch feststellen, okay, ich habe jetzt hier ein Problem, dass du denen auch eine Lösung anbietest, dann sogar noch mit einem Rabatt versiehst. Das ist wirklich super, dass die Leute wirklich auch in die Handlung kommen, weil ich glaube, du hast dieselbe Vision wie wir, Menschen gesünder machen, beweglicher machen, schmerzfrei machen in Deutschland. Und je mehr Menschen das dann auch umsetzen, umso happier bin ich auf jeden Fall und ich denke, du auch.
Ja, also man kann die zweite Lebenshälfte auch mit einem beschwerdefreien Körper genießen und dann natürlich viel mehr genießen, egal was man machen möchte, um einfach bis ins hohe Lebensalter noch alles machen zu können, was Spaß macht im Leben. Und eine Sache hatte ich noch vergessen, die ist und dann in diesem Programm nämlich drin. Da sind viele frühkindliche Bewegungsmuster drin. Das heißt, das, was das Baby macht oder was der Mensch gemacht hat, um vom Säugling zum Kleinkind sich zu entwickeln, von ich liege auf dem Boden und gucke ein bisschen durch die Gegend, drehe den Kopf bis hin, ich renne durch den Raum. Um das alles zu können, braucht der Körper eine gewisse Beweglichkeit, eine hohe Stabilität, eine hohe Koordinationsfähigkeit. Und es hat sich gezeigt an der Reha mit Schlaganfallpatienten, dass die Bewegungsfähigkeit viel schneller wieder zurückkommt, wenn man diese Bewegungsmuster, die in uns einprogrammiert sind, sich wieder holt und ranmacht. Das kam dann in der Physiotherapie, wurde es eingesetzt und ich setze das seit vielen, vielen Jahren, wie gesagt, im normalen Training ein. Da wird reflektorisch die Rumpfstabilität verbessert, die Koordination verbessert, die Beweglichkeit verbessert, häufig lassen Schmerzen nach und das haben wir da auch mal mit eingebaut. Und das kann eigentlich jeder machen in den Varianten. Deswegen, da gibt es viele Programme. Also, wer es haben möchte, da helfen wir gerne aus.
Wunderbar, Till. Ich danke dir für deine Zeit, für das Interview. Und die letzte Botschaft, das letzte Wort, das gehört dir.
Meidet Stühle, bewegt euch vielfältig. Nicht nur viel, sondern vor allen Dingen vielseitig in alle Richtungen. Öfters mal in die Hocke gehen. Nicht nur vor, zurück, rauf, runter, wie man es aus dem klassischen Fitnessstudio-Bereich kennt, sondern da hat man auch viele Möglichkeiten, was man Übungen mal seitwärts durchführen kann, mal mit der Freihantel, mal mit Drehung, auch viele Sachen am Boden machen, auch zu Hause mehr am Boden sitzen oder sich eine Erhöhung, eine Plattform suchen, wo ich eben vielfältig sitzen kann am Schreibtisch. So viel wie möglich und so vielseitig wie möglich bewegen, das mit Freude und mit Spaß und das macht das Leben viel leichter und viel lebenswerter. Und der Zeitaufwand ist gering, das hatte ich noch nicht gesagt, also wenn ich mit meinen Klienten arbeite, 1 bis 2 Stunden pro Woche ist das, womit die meisten gut zurechtkommen, also sagen wir mal so 1,5 bis 2, das kriegt jeder in einer 168-Stunden-Woche irgendwie unter.